Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, rede du jetzt, rede du in unsere Herzen, in unser Leben und mach es bei uns möglich, dass wir das auch geschehen lassen, was du tun willst. Wo du uns verändern willst und wo du vielleicht auch ganz andere Wege mit uns gehst, die uns nicht gefallen, aber die deine Wege sind und die zum Ziel führen. Hab du Dank dafür, dass du uns dabei begleiten willst mit deinem Wort und dass ich dieses Wort weitergeben darf. Amen. Liebe Gemeinde, ich bewundere deine Ruhe in kniffligen Situationen. Du bist ein ausgezeichneter Zuhörer und eine echte Hilfe, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin. Du kannst so wunderbar musizieren. Da hast du eine echte Begabung. Wenn du Musik machst, fängt mein Herz an zu strahlen. Du hast wunderbare Kinder. Wie gut die sich entwickelt haben, darauf kannst du stolz sein. Du weißt immer einen Rat, wenn ich nicht weiter weiß. Du hast so tolle kreative Ideen. Es gibt offensichtlich kein technisches Problem, für das du nicht irgendeine brauchbare Lösung findest. Hören Sie solche oder ähnliche Ermutigungen wenigstens gelegentlich auch mal? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist was Tolles, wenn man ermutigt wird. Ohne Ermutigung bekommen wir keine Kraft. Ohne Ermutigung gehen wir ein wie Pflanzen, die kein Wasser bekommen. Ohne Ermutigung werden Menschen krank und sterben bald. Einsamkeit macht krank und hart. Einsame Menschen verwelken und werden hart. Darum brauchen wir Menschen, die uns immer wieder ermutigen, um auch in schweren Lebenssituationen, in Krankheits- und Krisenzeiten durchhalten zu können. Der Apostel Paulus ist ein Meister solcher Glückwünsche. Er bringt solche Glückwünsche seinen Mitchristen zum Ausdruck. Sie haben keinerlei Grund, auf sich selbst stolz zu sein. Und Paulus wird sofort ärgerlich, wenn er merkt, dass Leute sagen, oh, ich kann das ja alles schon, ich bin ja alles schon. Aber, sagt Paulus, sie können überglücklich, froh und dankbar sein, weil sie unglaublich reich beschenkt sind. Sie können sich selbst gratulieren, weil sie einen unschätzbaren Vorteil gegenüber allen anderen haben. Einen Vorteil, der unendlich mehr wiegt als gut geratene Kinder, unendlich viel mehr bedeutet als eine große Lebensleistung, wie auch immer die im Einzelnen aussieht. Nämlich der Vorteil, dass Gott auf ihrer Seite ist. Gott ist ihr Verbündeter. Er ist der Bahnbrecher, der alles aus dem Weg räumt, was den Durchgang zur Ewigkeit versperren will. Er ist der unendlich liebende Vater, der zum allerletzten entschlossen ist, um jedes seiner Kinder ganz gewiss zu retten. Das ist alles andere als selbstverständlich. Paulus redet so groß von dem super Vorteil der Kinder Gottes, weil er müde und bedrängte Christen zum fröhlichen Loben von Gottes Güte in ihrem Leben bringen will. Nun meinen aber auch Christen manchmal, wenn ich mit Jesus lebe, dann wird alles in meinem Leben leichter, beschwingter, heil und gut. Dann werden irgendwann meine Probleme im Alltag weniger. Dann geht es mir vielleicht gesundheitlich besser. Und es gibt ja auch solche Fernsehprediger, die sagen, du wirst sogar reich, wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben. Paulus wehrt sich gegen eine solche Deutung. Und zwar, er wehrt sich sogar gewaltig. Er sagt den Christen in Korinth, das ist nicht unser Predigtext, aber das will ich uns einmal vorlesen. Er sagt den Christen in Korinth, 2. Korinther 11, ich lese es mal in der Hoffnung für alle vor, weil es man flüssiger lesen kann. Wie die anderen dauernd ihre guten Seiten herausstellen, will ich es auch einmal tun. Und dann wird er sogar ironisch. Ihr seid ja so klug, dass ihr bereitwillig hinter jedem Narren herlauft. Und ihr habt ja nichts dagegen, wenn man euch schindet und ausnutzt, wenn man euch einfängt, euch herumkommandiert oder gar ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dazu war ich nicht fähig. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und öfter ausgepeitscht worden. Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht. Und 1-mal hat man mich sogar gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch Flüsse, die über die Ufer getreten waren, durch Räuber, die mich ausrauben wollten. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk ebenso wie von Nichtjuden. In den Städten verfolgten sie mich, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag bedrängt man mich und erwartet meinen Rat als Seelsorger. Dazu kommt die Sorge um alle Gemeinden. Was Paulus hier beschreibt, erleben Millionen von Christen in der ganzen Welt bis heute. Ein Leben mit Christus bringt äußerlich oft das Gegenteil von Ruhe und Frieden, von Gesundheit und Kraft. Der Teufel kann es einfach nicht ertragen, dass Menschen für die Ewigkeit bei Jesus gerettet sind. Er setzt darum alle Hebel in Bewegung, um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Aber diese bedrängten und verfolgten Christen erleben gerade trotz und in ihrer Bedrängnis, dass sie unglaublich reich beschenkt sind, dass ihnen Christus mit seiner Kraft und Fürsorge ganz nah ist. Und dazu hören und sehen wir einige authentische Zeugnisse verfolgter Christen aus China.
Wer jemals wegen der Wahrheit im Gefängnis war, den bitte ich, nach vorn zu kommen.
Inhaftiert zu werden, kommt bei Ihnen so häufig vor, dass die Geschwister ganz normal darüber ihre Erfahrungen austauschen.
Verfolgung hört niemals auf. Einige von uns sitzen immer im Gefängnis. Manche von uns sind schon mehr als 10-mal eingesperrt gewesen. Im Moment sind 14 unserer Mitglieder im Gefängnis und 21 unserer Mitarbeiter stehen auf der Fahndungsliste.
Wir 40 haben alle schon im Gefängnis in unterschiedlichem Maß gelitten. 3 von uns wurden vor kurzem verhaftet und sie sind immer noch im Gefängnis.
Seit die Regierung begann, unsere Kirche in Hebei zu zerschlagen, wurden alle aktiven Mitglieder polizeilich gesucht. Als sie mich zu Hause verhaften wollten, war ich nicht dort. Deshalb nahmen sie an meiner Stelle meinen Vater mit.
Sie tauschen sich frei darüber aus, was in Ihnen bei Ihrer Verhaftung vorging.
Um die Wahrheit zu sagen, ich war verängstigt. Aber im Vertrauen auf Gott konnte ich mutig und stark sein. Man könnte auch sagen, ich war gut darauf vorbereitet.
Tun Xia, die Freundin von Xiao Gai, wurde 3 Tage vor ihrer geplanten Hochzeit verhaftet.
Ich wurde am 10. August verhaftet. Sie verurteilten mich zu 3 Jahren Arbeitslager. Meine Geschwister und auch mein Verlobter besuchten mich am nächsten Tag. Alle weinten, außer mir. Aber nachdem sie gegangen waren, habe ich auch schwere innere Kämpfe gehabt. Ich sagte der Wärterin, die Wahrheit ist, dass ich kein Verbrechen begangen habe. Sie stimmte mir zu und ich fuhr fort, ich bin unschuldig. Warum haben Sie mir 3 Jahre gegeben? Die Wärterin meinte nur, sie hätten Angst davor, dass ich auf dem falschen Weg sei. Denk doch nach, sagte ich. Weil die Regierung Angst hat, muss ich das mit 3 Jahren meiner Freiheit bezahlen? Dann sprach sie davon, dass die Gesetze eben nicht perfekt seien und so weiter. Während dieser ganzen Zeit war ich aufgewühlt. Ich lief unruhig von einem Fenster zum anderen und fragte immer wieder, Herr, meinst du wirklich, dass ich jetzt für 3 Jahre so leiden muss? Später tröstete mich der Herr. Vor meiner Verhaftung hatten wir jeden Tag über nichts anderes gelesen, gesprochen oder gesungen, als über das Kreuz und die Bibel. Wenn mich jetzt dieses Schicksal traf, war es doch lächerlich, sich so darüber aufzuregen. Ich sagte schließlich, Herr, ich weiß, du wirst mir helfen. Du sorgst dafür, dass ich diese 3 Jahre nicht umsonst hier verbringen muss.
Ich wurde 1983 Christ und arbeite seitdem als Prediger. In dieser Zeit wurde ich 4-mal verhaftet. einmal in meiner Heimatstadt und einmal in Xinjiang. Ich wurde schwer geschlagen, manchmal von Wärtern, manchmal von anderen Gefangenen. Sie schlugen, bis ich Blut spuckte, wirklich viel Blut. Wir saßen zu dritt oder zu viert zusammen und reichten uns das Brot. In dieser Nacht haben wir lange zum Herrn geschrien. Uns fehlten unsere Familien. Wir vermissten Jesus. Achtmal war ich um des Evangeliums willen im Gefängnis. Einmal wurden eine Schwester und ich zusammen in Handschellen gelegt und an einen Türpfosten außerhalb des Polizeigebäudes gebunden. Unsere Füße konnten nicht gleichzeitig den Boden berühren. Stand ich, hing sie in der Luft und umgekehrt. So haben wir dort 4 Stunden gehangen. Unsere Hände waren ganz schwarz und blau.
Nach meiner Verhaftung haben sie mich gefoltert und ins Gesicht geschlagen. Es war danach stark angeschwollen. Mit Elektrostäben haben sie meine Haut verbrannt.
Die Wärter haben mich am Kopf und am Körper mit Elektrostäben geschlagen. Ich wurde ohnmächtig und konnte mich an das Folgende nicht mehr erinnern.
Ich wurde gleichzeitig mit 3 oder 4 Elektrostäben verprügelt. Sie haben überall hingeschlagen und mich gefesselt. Das ist jetzt vor 3 Jahren gewesen. Und ich trage immer noch die Narben an meinem Körper.
Ja, was diese und Millionen anderer Christen täglich zu erdulden und zu durchleiden haben, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Passt nicht in unsere Welt rein. Aber dennoch gehen diese Menschen fröhlich und konsequent ihren Glaubensweg ganz bewusst durch das Leiden. Sie hätten es leichter haben können. Aber sie gehen ganz bewusst diesen Weg. Sie sind keine Masochisten, die Freude haben am Leiden. Sie haben vor den Repressalien und Gewaltattacken genauso viel Angst wie wir. Sie erleiden unendliche Schmerzen und persönliche Verluste um ihres Glaubens willen. Und dennoch geben sie nicht auf. Dennoch können sie die Güte und Liebe Gottes in ihrem Leben rühmen. Dennoch haben sie Freude, ja sogar wachsende Freude an ihrem Leben mit Jesus. Wie ist das möglich? Der Apostel Paulus sagt es uns in unserem heutigen Predigtext und er steht im Römerbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Da schreibt er: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, ich habe das als Predigtthema einfach gesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Erstens, Glückwunsch zu dem Frieden, den Gott mit dir gemacht hat. Zweitens, Glückwunsch zu der Hoffnung, die niemals zu Schanden wird. Und drittens, Glückwunsch zu der Liebe, die Gott in dein Herz gegossen hat. Also beginnen wir gleich mit Punkt 1. Glückwunsch zu dem Frieden, den Gott mit dir gemacht hat. Ich möchte dich an dieser Stelle gerne fragen, hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden mit Gott? Es gibt ja freilich viele Menschen, die meinen, sie hätten ihren Frieden mit Gott gemacht. Sie hätten sich selbst nichts vorzuwerfen und eigentlich keine wirklich dunklen Flecken in ihrem Leben. Eigentlich müsste Gott ganz zufrieden sein mit dem, was sie hinter sich haben. Nach dem Motto, ich brauche mir im Leben nichts vorzuwerfen. Aber leider gibt es auch einen faulen Frieden, einen Scheinfrieden, der in Wirklichkeit überhaupt kein Friede ist. Das ist so wie bei einer Familie. Von außen gesehen wirkt sie wie ein Hort des Friedens, aber wenn man dann mal wirklich hinter die Kulissen schaut, dann sieht man eigentlich nur einen großen Kampfplatz. Ich habe verschiedentlich bei Beerdigungsgesprächen in Familien gesessen, wo entweder die Hälfte nicht da war, weil die andere Hälfte nicht mit der einen Hälfte sprechen wollte, oder dass man sich direkt vor meinen Augen um Erbstreitigkeiten gestritten hat. Oder nehmen wir manche Ehe, wo Partner nicht gemeinsam, sondern als Kontrahenten zusammenleben, wo keiner am anderen ein gutes Haar lassen möchte, wo man sich gemeinsam in der Öffentlichkeit als gutes Team präsentiert, aber in Wirklichkeit mit dem Klappmesser in der Hosentasche spielt. Das ist in unserer Welt und leider auch in der Welt vieler Christen, in meiner Welt, so unfriedlich zugeht, kommt allein daher, dass allen Menschen der Friede mit Gott abhanden gekommen ist. Das sagt Paulus im Römerbrief. Alle Menschen leben zunächst einmal in Feindschaft gegenüber Gott. In dem, was sie denken, was sie sagen, was sie tun und auch, was sie nicht tun. Auch wir Christen gehören ursprünglich zu dieser Sorte. Den Christen in der kleinen asiatischen Stadt Ephesus schreibt Paulus einmal, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams, gemeint ist der Teufel. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Gerade deswegen steckt tief in jedem Menschen eine große Sehnsucht nach echtem Frieden. Jeder Mensch hat diese tiefe Sehnsucht ganz tief in sich drin. Nach tiefem Frieden. Ein Philosoph unserer Tage will Seelenfrieden durch meditative Gedanken in sich selbst finden. Nur so tief wie möglich in sich hineinschauen, in sich hineinspüren, dann wird der Friede schon von selbst kommen, ist seine Devise. Und eine wahre Flutwelle an esoterischen Konzepten und Rezepten überschwemmt unsere Gesellschaft. Ein Wellness-Boom erlebt trotz Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und finanzielle Verunsicherung einen Siegeszug, der seinesgleichen sucht. Tu was für dich. Nimm eine Auszeit, lass dich mal so richtig verwöhnen. Dann findest du auch deinen Seelenfrieden. All das hat mit dieser Friedenssehnsucht zutiefst zu tun, denn die Sehnsucht ist ja da. Aber die Suche führt unsere Mitmenschen leider nicht zu dem einen lebendigen Gott, sondern sie führt sie in die Hände raffgieriger Scharlatane und eiskalt kalkulierender Geschäftsleute, die aus den Ängsten der Menschen Kapital schlagen. Zum Friedensschluss indes gehören zwei. Friedensschluss alleine gibt's nicht. In dich hineinschauen, da findest du nur Elend, aber keinen Frieden. Wir können nicht mit uns selbst Frieden schließen. Das wäre genauso wie beim Baron von Münchhausen. Der hat sich angeblich auch selbst an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Nein, sowas geht niemals. Es braucht immer den anderen, der ganz von außen in unsere Welt kommt, um uns zu retten. Der lebendige Gott hat sich zu uns aufgemacht. Jesus, der Friedensbringer, hat die Frontlinie überschritten. Es hat ihn das Leben gekostet. Am Kreuz von Golgatha ist er für mich und dich verblutet. So ernst war es ihm mit dem Frieden. Wir Christen nehmen seine Initiative ernst und genau deshalb haben wir seinen Frieden auch tatsächlich, ich betone, haben. Weil es Paulus auch betont. Am Rande einer Familienfeier legte ein alter Mann, in einer früheren Pfarrstelle war das, der im Dritten Reich bei der SS war, eine schonungslose Lebensbeichte ab. Ich war ganz erschrocken. Wir saßen da zusammen an Tischen, es war so eine goldene Hochzeit oder sowas, und dann erzählte der ganz offen von den Schreckenstaten seines Lebens. Aber ich spürte, dieser Mensch wollte Frieden haben. Endlich Frieden mit Gott. Wenn Sie Ihre Schuld von ganzem Herzen bereuen und Gott hinlegen, wird er Ihnen alles vergeben, denn Jesus ist dafür am Kreuz gestorben, durfte ich ihm noch sagen, und habe für ihn gebetet. Ich habe erst nicht verstanden, warum das zu diesem Zeitpunkt nötig war. Am nächsten Tag wusste ich es, denn am Tag drauf ist er gestorben. Offensichtlich hat er das geahnt. Ob er diese Beichte tatsächlich ganz vor Gott gebracht hat und seine Schuld bei ihm wirklich abgegeben hat, das kann nur Gott allein wissen. Aber nur so und nicht anders wird Friede. Freilich und hoffentlich nicht erst auf dem Sterbebett, wo doch der Todeszeitpunkt, wo die Umstände dabei so unsicher sind. Warum nimmst du dir nicht einfach mal ein Herz und suchst dir einen Seelsorger, bei dem du dein Herz öffnen möchtest und alles vor Gott bekennst, was dir Unfrieden mit ihm bereitet hat? So wärst du deine Schuldlast wirklich los. Im Namen von Jesus würdest du Vergebung, Frieden und Neuanfang erfahren. Könnte es vielleicht sein, dass bei uns, vielleicht auch bei uns in unserem, ja, in unserem christlichen Umfeld so viel Unfriede herrscht, weil wir diesen Weg zum Frieden in der persönlichen Beichte nicht nutzen wollen. Paulus gleicht einem Stadtführer, der in eine Kathedrale einlädt, die außen zwar grau und unscheinbar wirkt, innen aber in strahlendem Glanz erscheint. Er zeigt uns den Weg zum Herzen Gottes. Er führt uns direkt zum Herzen Gottes, das angefüllt ist mit Friede, Gnade und Herrlichkeit. Gottes Angesicht leuchtet freundlich über dir. Gottes Angesicht leuchtet freundlich über dir. Er steht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, das und das und das und das, und wenn du das nicht noch bringst und das nicht noch gibst, dann kommst du in die Hölle. Sondern Gottes Angesicht leuchtet freundlich über dir. Für immer. Welch ein Friede. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zu dem Frieden, den Gott mit dir gemacht hat, wenn du zum Herzen Gottes kommst und bei ihm bleibst. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Glückwunsch zu der Hoffnung, die niemals zu Schanden wird. Toll, Gott hat ganz wirklich und verbindlich Frieden gemacht mit seinen Leuten. Aber müsste uns da nicht auch ein umschütztes, harmonisches Leben blühen? Könnte es Gott denn nicht dann gefallen, wenn wir zu ihm gehören, uns dann von allen schwierigen Situationen fernzuhalten? Paulus sagt nein. Paulus sagt nein, im Gegenteil. In der Saga Der Herr der Ringe, vielleicht kennen einige diesen Roman und auch diese Filme, wird Frodo zum Verfolgten. Ab dem Zeitpunkt, als er Ringträger wird, wird er zum Verfolgten. Christen tragen den Treuering des Reiches Gottes, den Treuering von Jesus. Und das reizt keinen mehr als Gottes Feind, den Teufel, ihnen Bedrängnisse auf den Hals zu schicken. Zum Beispiel körperliche Schwächen. Zum Beispiel berufliche Probleme, echte Ärgernisse beim Dienst in der Gemeinde, Auseinandersetzung und Streit mit Geschwistern, Ablenkungen bei der Vorbereitung eines bestimmten Dienstes oder beim seelsorgerlichen Gespräch, dass auf einmal saublöde Gedanken kommen und ich auf einmal nicht mehr konzentriert bin und zuhören kann. Oder Kleinigkeiten im Alltag. Wenn ich mich auf einen wichtigen Verkündigungsdienst vorbereitet habe, ist es mir manchmal so ergangen, dass irgendetwas in unserer Familie vorfiel oder irgendetwas Technisches sich ereignet hat, dass der Computer abgestürzt ist, mitten in der Predigtvorbereitung. Mitten bei irgendwelchen Gedanken ist irgendeine Ablenkung gekommen, ein Telefonat und irgendwas, was mich in eine ganz andere Richtung gezogen hat. Plötzlich aufkommende Konflikte aus irgendwelchen mehr oder weniger wichtigen Gründen können das geistliche Feuer ganz schön ins Flackern bringen. Und hinterher fragt man sich, warum musste das denn jetzt sein? Der Feind mag keine Evangeliumsverkündigung. Er mag kein Zeugnis, er mag kein gutes Zeugnis. Sondern er möchte, dass das, was wir tun, was wir bringen in der Öffentlichkeit, den Bach runtergeht. Dass wir zum Gespött werden. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Wir haben es ja eben gehört, wie es mit den Christen in den Ländern der Verfolgung, in der islamischen Welt, kommunistischen Welt, wo auch immer in diesen Ländern bestellt ist. Und ich muss leider sagen, mehr als 2/3 der Länder dieser Welt oder mehr als 2/3 der Bevölkerungen dieser Welt haben die Situation der Christenverfolgung, der massiven Christenverfolgung. Sie müssen um ihr Leben bangen, erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen. Sie werden verhaftet, gefoltert und getötet. Wir haben es eben gehört. Ja, Paulus sagt, das ist eigentlich ganz normal für Christen in dieser Welt. In dieser Welt, in der Satan noch immer eine große Macht hat. Und es ist eher die Ausnahme, wenn Christen, so wie bei uns in Mitteleuropa, nicht leiden müssen. Dann aber gibt Gott ihnen den Auftrag, sich für ihre bedrängten Geschwister in der Welt stark zu machen. Das ist unsere Aufgabe, uns an die Seite der bedrängten Geschwister zu stellen. Ihnen in ihrem Leid beizustehen, für sie zu beten und sie zu ermutigen. Und hier Zeugnis zu geben. Zeugnis zu geben von diesem Herrn und Zeugnis zu geben von den Jüngern dieses Herrn. Die Wahrheit ist, Bedrängnisse gibt es in jedem Christenleben tausendfach. Und wenn du wirklich mit Jesus lebst, dann weißt du, wovon ich rede. Die gehören einfach dazu. Sie lassen sich nicht vermeiden. Und je mehr die Welt auf ihr Ende zugeht, werden auch die Bedrängnisse der Christen zunehmen. Das sagt die Bibel. Je mehr die Welt auf ihr Ende zugeht, desto stärker werden die Bedrängnisse unseres Glaubens. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber das findet Paulus auch nicht im geringsten entmutigend. Er beglückwünscht uns sogar dazu. Warum? Weil Bedrängnis stark macht, sagt Paulus. Bedrängnis macht stark. Bedrängnis gibt Kraft. Wir hatten in unserem alten Pfarrgarten in Wallau zwei riesengroße Tannenbäume, die in einer Böschung, an einem Steilhang wuchsen. Unser Grundstücksnachbar, der unterhalb dieser Böschung sein Haus hatte, hatte Angst, dass ihm eines Tages die Bäume in einer Sturmnacht einmal auf sein Haus fallen könnten. Wir baten deshalb unseren Revierförster um ein Gutachten bezüglich dieser beiden Tannen. Er sollte einfach mal gucken, wie stabil sind die denn? Und er bescheinigte uns, diese beiden Bäume sind die stärksten Bäume in ihrem Garten, weil die sich am Felshang festkrallen müssen. Jeder andere Baum im Garten ist stärker gefährdet als diese beiden. Bedrängnis führt zu tragfähiger Geduld, zu bewährterem, widerstandsfähigerem Glauben, zu stärkerer Hoffnung. Kann Bedrängnis nicht auch zum Ende der Geduld, zum verloren gegangenen Glauben und zur enttäuschten Hoffnung führen? Ist das nicht auch möglich, dass ich zusammenbreche unter dem Druck, unter der Last? Doch, es ist möglich, ja. Es ist möglich. Troubles make you bitter or better. Wie gelingt es uns nun, den Widerständen standzuhalten? Es gelingt dadurch, dass wir die Geschichte vom sinkenden Petrus auf dem sturmgepeitschten See Genezareth mit uns tragen. Petrus war auf das Wort von Jesus hin aus dem Boot gestiegen und konnte wie dieser tatsächlich auf dem Wasser gehen, mitten in der Bedrängnis des hohen Wellengangs und des Sturms. Aber dann schaut er nur für einen Augenblick mal weg von Jesus, für einen Augenblick weg von Jesus, mitten in die tobenden Wellen hinein, und da versank er. Jesus musste ihn zurück ins Boot ziehen, aber das macht Jesus. Er zieht zurück ins Boot. Wir Jünger wollen an den Wellen verzweifeln, aber Jesus ist wirklich mit im Boot. Er ist mit im Boot deines Lebens. Er ist mit im Boot deiner Bedrängnis, wo auch immer und wie auch immer die aussehen wird. Er hat noch jeden Lebenssturm in die Schranken gewiesen. Welch eine bärenstarke Hoffnung. Also dann auch herzlichen Glückwunsch zu der Hoffnung. Herzlichen Glückwunsch zu der Hoffnung, die niemals zu Schanden wird. Und damit sind wir dann auch beim dritten und letzten kleinen Punkt. Glückwunsch zu der Liebe, die Gott in dein Herz gegossen hat. Die Christushoffnung trügt nie. Wie kann sich Paulus so sicher sein? Wie kann er sich so sicher sein, dass das nicht trügt? Die Liebe Gottes hat sich in sein Herz gesenkt wie ein Schiffsanker in den weichen Meeresgrund. Vielleicht kennen Sie das Kinderlied, er liebt mich, 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 deshalb lässt er mich nicht im Stich. Besser als dieser Kinderliedvers kann man es nicht sagen. Er liebt mich, 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 ja, ganz persönlich. Er liebt dich ganz persönlich. Darin liegt eine Gewissheit, die gerade nicht auf den eigenen erhebenden Gefühlen für Gott beruht. Ah, toll, dieser Gott. Auf der Liebe des Menschen zu Gott. Nein, diese Menschenliebe bleibt immer viel zu schwach, viel zu schwankend, viel zu gebrochen. Unsere Gefühle, Gedanken und Taten äußern sich heute so und morgen so. Und manchmal haben wir gar keine Gefühle dazu. Ganz anders verhält es sich mit Gottes Liebesbeweis. Mit Gottes Liebesbeweis. der objektiv feststeht. Er besteht in der Tatsache, dass Christus sich auf den Weg zu einer spinnefeindlichen Menschheit gemacht hat, die nur verspottet und auslacht. Er ringt bis heute um die, die nicht liebenswert sind, sondern Sünder, also um mich und dich. Es interessiert ihn und bewegt ihn von ganzem Herzen, wie es um seine treulosen menschlichen Geschöpfe steht. Es interessiert ihn, was du in diesem Augenblick gerade denkst. Es interessiert ihn, welche Tiefen deines Herzens im Moment voll sind mit Unrat. Eigentlich ist das unfassbar. Es interessiert ihn jede Einzelheit deines Lebens. Aber Jesus liebt auch noch seine Mörder. Die Menschen, die ihn und seine Nachfolger auf dem Gewissen haben. Er kann es nicht ertragen, wenn auch nur einer von ihnen verloren geht. Seine Liebe aber breitet nicht einen Mantel über alle menschliche Schuld. Er sagt nicht dann Schwamm drüber, egal. Irgendwie kriegen wir es schon gebacken. Nein, dafür hat es Jesus zu viel gekostet. Dafür hat er sein Leben weggeworfen. Er möchte jeden von uns und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit über ihr Leben und ihre Schuld bringen. Und auch zur Erkenntnis des neuen Lebens bei Christus. Dazu zwingt er freilich niemanden, aber er geht jedem Menschen nach, solange er lebt. Menschen, die ihm ihr ganzes Leben lang ausweichen, seine Liebe zurückweisen, gehen dann aber freilich auch wirklich verloren. Das sagt die Bibel auch. Es gibt Verlorenheit, es gibt Menschen, die verloren gehen. Als Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, als Christen also, haben wir uns seinem Kreuz zugewandt und sind seine Freunde geworden. Seine Freunde bringt Jesus sicher durchs Sperrfeuer des Zornes Gottes und durchs Sperrfeuer des jüngsten Gerichtes. So sicher, wie es nach jeder Nacht auch wieder morgen wird, so sicher bringt er dich und mich durch, wenn du an ihm dran bleibst. Mein Glückwunsch dazu, herzlichen Glückwunsch. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.